16 Jahre kreativ, das ist heute unser Thema. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Caro und das ist Kreativ on Air auf Leibniz FM. Das Netzwerk aus Hannover bringt seit Jahren Kreative zusammen und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was macht so ein Netzwerk eigentlich und wie hat sich die Kreativarbeit in den letzten Jahren verändert? Dazu spreche ich heute mit Franziska Schoch und Gunnar Spellmeier. Danke, dass ihr beiden da seid.
Hi.
Hi, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
Seit 15 Jahren Kreativnetzwerk Hannover, also der perfekte Moment zu fragen, wohin entwickelt sich die Kreativwirtschaft und welche Rolle wird sie spielen? Bevor wir aber einsteigen, Franziska und Gunnar, stellt euch doch gerne einmal kurz selber vor. Wer seid ihr beiden? Was verbindet euch mit Kreativ und welche Expertise bringt ihr heute mit?
Hi, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Franziska Schoch, ich bin Co-Geschäftsführerin des Kreativnetzwerks. Das verbindet mich auch mit dem Netzwerk. Bin seit 6 Jahren bei Kreativ, habe damals als Werkstudentin angefangen und komme eigentlich aus dem Musikbereich, habe Musikwissenschaft studiert, Medien und Musik hier in Hannover. Dadurch bin ich auch nach Hannover gekommen. Genau.
Ja, und ich bin Gunnar Spellmeier. Ich habe in der Schule gelernt, dass ich eigentlich nichts kann, zu nichts Nutze bin. Und als Künstler irgendwie der komische Störenfried und so der Hofnarr, das hat mich immer gestört. Aber mit dieser Botschaft bin ich dann in die Welt und wusste, ich muss irgendwas mit meinem zeichnerischen Talent machen und habe dann Industriedesign studiert, bin heute Industriedesign-Professor an der Hochschule Hannover, habe das Kreativnetzwerk so von der Geburtsstunde an begleitet und war dort 9 oder 10 Jahre knapp als Vorstandsvize unterwegs.
Ich würde sagen, einiges an Expertise und Erfahrung ist hier auf jeden Fall mit dabei diese Stunde. Franziska, was würdest du denn sagen, hat sich in den letzten Jahren mit am stärksten in der kreativen Arbeit verändert?
Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin seit 6 Jahren bei Kreativ. Im Februar 2020 habe ich angefangen. Das heißt, einen Monat bevor wir alle ins Homeoffice geschickt wurden. Und ich habe damals schon gemerkt, wie wertvoll Netzwerken für Kreative ist, wie wichtig Netzwerken für uns alle ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich immer noch, auch wenn wir jetzt schon etwas länger aus dieser Corona-Zeit draußen sind, dieses etwas Aufatmen spüre, dass wir uns endlich wieder sehen können, dass wir endlich wieder netzwerken können und wie sehr Menschen gemerkt haben, dass Netzwerken noch viel relevanter wurde, gerade weil wir ja von Ausnahmesituation zu Ausnahmesituation gerade so ein bisschen schlittern und von Krise zu Krise und der Zusammenhalt, den wir durch das Netzwerk bekommen, einfach immer wichtiger wird und dass Werte im Zusammenhang mit der eigenen Arbeit auch immer eine größere Rolle spielen, um auch dem aktuellen Rechtsruck und den vielen Krisen, die wir haben, entgegenstehen zu können, gemeinsam.
Würde ich gerne darauf anschließen, welche Themen sind es denn aktuell spezifisch, die euch im kreativen Netzwerk beschäftigen?
Also aktuell beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit den Themen Diversity und Inclusion, also der Frage, wie können wir mehr Diversität, mehr Teilhabe schaffen in allen Bereichen, in allen Projekten, die wir haben, in der Arbeitswelt. Uns ist aber auch wichtig, dass wir in all unseren Projekten die Frage der Demokratiestärkung stellen und das mitdenken und ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit überall mitnehmen und weitergeben und das quasi als Querschnittsthemen für alle unsere Projekte und für unsere Arbeit mitnehmen.
Einmal zu Gunnar. Du arbeitest ja viel mit dem Ansatz Human-Centered Design. Wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, wie ich auch, was heißt das eigentlich konkret? Warum ist es so wichtig, dass Menschen dabei im Mittelpunkt stehen?
Naja, vielleicht ist einem manchmal schon, wenn man ein Produkt hatte, irgendwie bis so vorgekommen, dass das ganz schön am Murks ist, dann liegt das manchmal daran, dass man vergessen hat, auf den Menschen zu schauen, der das Produkt mal benutzen will. Und das heißt, als Human-Centered Design versuchen wir zu verstehen, was braucht eigentlich der Mensch? Und das ist so unser Interesse und das versuchen wir irgendwie zu bedienen. Dass das dann gut aussieht, ist ein Teil, noch schönerer Teil ist noch, dass es auch gut funktioniert. Und wenn wir auf die heutige Zeit schauen und die Nachhaltigkeitsfrage, dann ist es eben genauso wichtig, dass diese Dinge, die wir da produzieren und in die Welt setzen, a. langlebig sind und b. sortenrein trennbar und wieder recycelbar sind.
Du hast gerade schon Nachhaltigkeit angesprochen. Das schließt, glaube ich, gut an die nächste Frage an. Wo merkt ihr beiden eigentlich gerade so den größten Wandel? Also Themen, die jetzt wichtiger sind oder werden als noch vor ein paar Jahren?
Ich habe mit 14 so eine Sendung gesehen, da hieß es, wenn die Erderwärmung bei 1,5 Grad liegt, dann wird meine Heimatstadt Osnabrück am Strand sein, sprich am Meer liegen. Und ich fand das verdammt schrecklich und habe gedacht, naja gut, dass die Erwachsenen das wissen, dann werden sie ja wohl was unternehmen. Und jetzt stelle ich fest, so richtig viel ist nicht passiert. Obwohl ich Ende der 80er mit Kollegen zusammen, mit damals Kommilitonen zusammen, ein Produkt gemacht habe, was recyclingfähig war und komplett aus Recyclingwerkstoffen hergestellt wurde, ist aber irgendwie so richtig viel nicht passiert. Ich glaube, das kommt jetzt mit aller Wucht erst jetzt irgendwie an, als dringende Notwendigkeit. Und jetzt müssen wir aber auch diesen Nachhaltigkeitsbegriff, glaube ich, noch mal weiter verstehen, nämlich was Franzi gerade sagte, das Kümmern um mal wegen Diversität gehört genauso dazu. Also wir müssen irgendwie Menschen mitnehmen, auch mit denen passiert was im Umgang mit mal wegen den Dingen. Und vielleicht auch da noch zum Vernetzen. Ich glaube, dass die wirklichen Innovationen eben eher an Branchenrändern stattfinden werden. Das heißt, wir müssen da lernen, mit einem anderen Profi, einer anderen Expertin zu sprechen und in den Austausch kommen. Und das Kreativnetzwerk, da habe ich immer dran geschätzt, dass da in dieser Kreativwirtschaft schon ganz unterschiedliche Disziplinen vertreten sind. Also TexterInnen, FotografInnen, SchauspielerInnen, Designernde, also sehr breites Feld. Und schon da ist ja die sozusagen Berührung mit anderen, ich nenne es mal Gewerken, extrem fruchtvoll und inspirierend.
Ja, ich kann mich da Gunnar nur anschließen. Ich glaube, dass gemeinsame daran arbeiten und das nicht zu sehr in Branchengrenzen zu denken, der ist total wichtig, auch Diversität größer zu verstehen als nur, wir brauchen eine Gender-Balance in Aufsichtsräten, da kann es einfach nicht aufhören, sondern wir müssen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammendenken. Und ich glaube, es ist auch wichtig, bei Wirtschaftlichkeit nicht nur an finanzielles Wachstum zu denken, sondern auch darüber nachzudenken, wie kann ja eine Wirtschaft auch anders wachsen, indem sie eben auf verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte achtet, indem sie intersektional denkt und interdisziplinär arbeitet.
An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, natürlich mit guter Musik. Danke an Franziska vom Kreativen Netzwerk und Gunnar, Designer und Professor an der Hochschule Hannover. Gleich geht's weiter. Wir sprechen über die Sichtbarkeit von kreativen Rollen und die Verantwortung, wenn wir in die Zukunft schauen wollen. Ihr hört Kreativ on Air. Bis gleich. Wie können Rollen von Kreativen für die Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar gemacht werden? Und wo liegt die Verantwortung? Den Fragen gehen wir nach, gemeinsam mit Franziska vom Kreativnetzwerk und Gunnar, Designer und Professor an der Hochschule Hannover, hier bei Kreativ on Air. Wenn ich sagen würde, Kreativwirtschaft wird unterschätzt, weil ihre Wirkung nicht abmessbar ist, wie würdet ihr da reagieren?
Ich finde die Frage eigentlich schon verkehrt, weil ich glaube, das Problem bei der wirtschaftlichen Denke im engeren Sinne ist, dass es so eine Output-Orientierung. Also man schaut und will Zählbares haben, und die Kreativwirtschaft ist eher impact-orientiert. Also wir haben einen Einfluss auf. Und ich glaube, dass die Kreativen und meinetwegen auch KünstlerInnen insbesondere dann ja einen Impact haben, der irgendwie seine Wirkung über Jahre entfaltet und andere inspiriert, die dann wiederum in ihren Bereichen diese Inspiration vielleicht umsetzen, dass da dann ein Output entsteht. Man kann Output, Outcome und Impact noch unterscheiden. Der Outcome, der wird vielleicht auch noch messbarer sein bei den Kreativen. Und wenn wir dann aber auf die Zahlen tatsächlich schauen, was die Wirtschaftsförderer ja vor 17 Jahren erstmals in Deutschland gemacht haben, wie stark ist denn die Kreativwirtschaftsbranche, dann hat sich eigentlich in diesen 17 Jahren etabliert, dass die Kreativwirtschaft in Deutschland immer eigentlich zu den drei stärksten Wirtschaftsbranchen gehörte. Aber trotzdem gefällt mir dieser Maßstab oder dieses Messbare nicht, weil dabei der Impact komplett verloren geht.
Ich würde auch sagen, dass vor allen Dingen das Messbare langfristig liegt und das nicht so kurzfristig messbar ist durch eine Zahl, die irgendwie in Euro oder in Dollar gemessen werden kann, sondern die Frage eben auch darin liegt, da würde ich mich Gunnar anschließen, was wird denn überhaupt gemessen und wo liegt die Wirkung kreativer Arbeit? Und ich glaube, manchmal vergessen wir auch, wo überall kreative Arbeit drinsteckt, die dann auch unsichtbar ist, auch in anderen Branchen. Also die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ja keine Branche, die so ganz klar abgegrenzt ist von anderen Branchen, sondern sie wirkt überall anders rein. Kreative arbeiten auch in anderen Branchen. Da sprechen wir bei Kreativ auch immer wieder drüber im Team. Für wen arbeiten wir? Was ist Kreativwirtschaft? Was ist die Abgrenzung zu anderen Begriffen wie Creative Economies? Brauchen wir nochmal einen ganz anderen Begriff für dieses Ökosystem? dass es in Hannover gibt, dass es in der Region gibt und was den Kreativen und ihrer Wirkung langfristig einfach auch gerecht wird. Das ist total schwierig und ich glaube, das ganz anschaulich zu machen, kann aber auch eine Aufgabe kreativer Arbeit sein, weil ich glaube, dass da liegt ja ein großer Mehrwert drin in der Arbeit von Kultur- und KreativwirtschaftsakteurInnen, dass sie solche komplexen Sachen und solche schwierig messbaren Sachen gut darstellen können und gut übersetzen können. Und das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe und wir hoffen, dass wir da mit unserer Arbeit auch einen kleinen Beitrag leisten können.
Gunnar, Innovation beginnt dort, wo Neugier auf Wirklichkeit trifft. Klingt fast schon ein bisschen poetisch, aber steht so auf deiner Website. Magst du uns kurz erklären, was du damit meinst?
Ja, ich glaube, also Neugier ohne Wirklichkeit wäre Spielerei, so wie vielleicht das Kind im Sandkasten dies und jenes mal ausprobiert. Wirklichkeit ohne Neugier, dann sind wir eigentlich in der Verwaltung, die sozusagen das verwalten, was gerade so da ist. Aber wenn ich beides zusammenbringe, dann bin ich in der Lage, das Neue irgendwie zu erfinden. Und da gibt es dann die spielerischen Anteile, da gibt es aber auch eben so ganz ernsthafte Anteile, dass man etwas in die Wirklichkeit umsetzen muss.
Franziska, ihr bringt ja im Netzwerk oft Kreative und Unternehmen auch zusammen. Wo entstehen dabei vielleicht spannende Momente und gibt es da Dinge, die euch vielleicht immer wieder ein bisschen überraschen?
Ich glaube, spannende Momente entstehen dann, wenn im ersten Moment ein bisschen Skepsis auf beiden Seiten da ist, also im Sinne von, ah ja, da kommen Menschen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, die verstehen vielleicht nicht, was wir im Unternehmen machen. Und gleichzeitig merkt man aber, wie schnell da eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe entsteht und wie viel Neugier dann auch dabei ist und wie sehr es einfach hilft, verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und eben nicht diese klassische Form der Auftragsvergabe zu haben, im Sinne von, man nimmt eine Dienstleistung beispielsweise in Anspruch und dann führt die kreative Person das aus, sondern man unterhält sich über das eigentliche Problem, man denkt darüber nach, wie können wir gemeinsam zu einer kreativen, innovativen Lösung kommen. Und genau diese Mischung aus Neugier, aus Reibung und Chaos ist immer ganz spannend zu beobachten und das dann schön einzufangen und zu was Kreativem, Innovativem zu übersetzen. Das gefällt mir immer ganz gut.
Franziska, direkt die Frage dahinter, welche Rolle spielen denn Netzwerke, dass aus Ideen dann tatsächlich auch die Projekte werden?
Also wir als Kreativnetzwerk machen das auf unterschiedlichen Ebenen. Das Klassischste, was wir machen, ist selbst Projektträger quasi zu sein und können eben so dieses Projektmanagement Steuernde beitragen. Wir können übersetzen zwischen den verschiedenen AkteurInnen, die bei den Projekten mit dabei sind und eben diese Übersetzungsarbeit leisten. Ich glaube, ich habe es gerade eben schon kurz angesprochen, dass einfach unterschiedliche AkteurInnen eine unterschiedliche Sprache sprechen, unterschiedliche Antriebe haben, warum sie auch mitmachen und das fließt bei uns quasi zusammen und wir hören uns beide Seiten an und überlegen dann, okay, wie kann man da jetzt eine produktive Arbeit draus gestalten, sodass am Ende Projekte entstehen, die auch Wirkung zeigen für den Standort, für uns und für jeden Kreativschaffenden ganz persönlich.
Gunnar, du hast ja Projekte wie Nexta und Aufruf mit angestoßen, also Orte, an denen neue Ideen entstehen sollen. Was machen solche Räume eigentlich anders als so ein klassisches Büro?
Naja, das ist eigentlich das, was eben kreativ macht und was Kreative machen. Sie schaffen eigentlich immer Möglichkeitsräume. Und deswegen, als ich mit kreativ so begann, habe ich gedacht, okay, jetzt müssen die Kreativen sichtbarer werden. Und das ist eigentlich schon die falsche Logik wieder. Da sind wir dann wieder, wir müssen sichtbarer werden über Output. Tatsächlich aber schaffen Kreative, und das macht das Netzwerk auch, Möglichkeitsräume, in denen erstmal überhaupt was passieren kann. Und dann gibt es natürlich die Wirtschaftler, die sagen, was ist denn da passiert und wo haben wir jetzt Zählbares? Könnte ich aber sagen, naja, im Aufruf hatten wir Hochschulveranstaltungen und in Summe über die 13, 14 Monate, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, 50.000 Leute in diesen Ort gezogen, die aber dann sicher vernetzt haben, die miteinander irgendwas angestoßen haben, die miteinander was entwickelt haben. Und tatsächlich, wenn ich auf den Output schaue, sind eben einige Dinge entstanden, die ihre Designpreise bekommen haben später oder die heute noch verhandelt werden, ob sie nicht in Produktion gehen. Aber es braucht erstmal die Masse und es braucht diesen Möglichkeitsraum. Und da finde ich es auch wunderbar, wenn Förderprojekte aufgetan werden, die sozusagen ein Stückchen anders sind für so einen Raum, sicherlich auch Mittel bereitstellen, dass man mal experimentieren kann.
In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir nochmal in eine Musikpause. Danach geht es weiter mit einem Blick auf KI-Entwicklung und Herausforderungen mit Franziska vom Kreativnetzwerk und Gunnar, Designer und Professor an der Hochschule Hannover, hier bei Kreativ on Air. Wir kommen zu einem Thema, an dem man gerade kaum vorbeikommt. KI und neue Technologien. Was macht das eigentlich mit der kreativen Arbeit? Heute bei Kreativ on Air mit Franziska vom Kreativnetzwerk und Gunnar, Designer und Professor an der Hochschule Hannover. Wir stecken ja gerade mitten in großen Veränderungen, Digitalisierung, KI und so weiter. Welche Rolle spielen Kreative dabei eigentlich?
Ich glaube, erstmal experimentieren sie auch mit diesem Tool rum und gucken, was geht. Und damit hat das Tool oder hat die KI die Möglichkeit, sich nochmal vielleicht auch anders weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich schon immer auch Aufgabe der Kreativen gewesen, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und nicht sich von den Technologien führen zu lassen, sondern sie als GestalterInnen oder Kreative zu fördern. Mir ist wichtig bei der Betrachtung, dass sich ein Stückchen der vielleicht Wert der kreativen Arbeit verschieben wird, nämlich weg vom Ausführen hin zum Urteilen. Da steckt, das ist so leicht gesagt, ist nicht ganz trivial, weil vielleicht die Musikerin ihre Hände übers Keyboard laufen lässt und die Hände auch irgendwas zurückgeben ins Hirn. Wie viel jetzt ins Hirn zurückgeht, wenn man auf dem Bildschirm die Ergebnisse der KI anschaut, ist das ein bisschen was anderes. Das muss man mal beobachten. Aber zunächst mal würde ich sagen, wird sich der Wert der kreativen Arbeit nochmal stärker aufs Urteilen verlagern.
Wie verändert denn künstliche Intelligenz die Arbeit von Kreativen?
Also ich glaube, die Kreativen müssen sich bewusster werden, wieso und wozu sie etwas tun. Und auch ohne die KI waren diejenigen, die das nicht wirklich für sich beantworten konnten, eher die schlechteren Kreativen, während die, die das damals beantworten konnten, die sind auch durch KI jetzt nicht in Gefahr gebracht. Also wir müssen immer wieder fragen, was ist jetzt meine Aufgabe? Und da ist dann die KI eben ein weiteres Tool. Vielleicht ist noch radikaler, dass wir jetzt einfach viel mehr Ergebnisse so oder iterative Schritte haben, wo uns eine Masse vorgeworfen wird von der KI oder hingelegt wird. Und da müssen wir schneller urteilen drüber oder überhaupt ein Urteil finden. Und das ist die Herausforderung, die es so vielleicht in dem Maß vorher nicht gab.
Ich würde gerne beim Thema KI nochmal bleiben. Franziska, du bist ja ganz nah an vielen Kreativen im Netzwerk. Wie wird das Thema KI bei euch gerade so diskutiert? Ist es eher so neugierig oder skeptisch?
Ich würde sagen beides. Die Arbeit der Kreativen verändert sich natürlich durch KI auf der einen Seite, weil KI manche Sachen, manche Prozesse erleichtern kann, schneller machen kann. Auf der anderen Seite befähigt KI natürlich sehr viele andere Menschen dazu, in Anführungszeichen Kreatives zu schaffen. Also wenn man zum Beispiel in den Musikbereich guckt, es gibt jetzt die ersten Songs in den Charts, die komplett KI geschrieben und generiert sind und die gehen irgendwie durch die Decke. Und wenn man Menschen fragt, dann merken sie das noch nicht mal unbedingt, dass es gerade eine künstliche Intelligenz ist. Und da entstehen natürlich ganz viele Fragen, auch rein rechtlich und ethisch und auch die Frage nach Kunst und Kreativität, was die dann bedeutet und wie viel wichtiger das wird, weil am Ende kann KI nur reproduzieren und das ist auch so ein bisschen die rechtliche Frage, wenn jetzt die KI auf Songtexte oder auf Melodien von jetzt zum Beispiel Musikstücken zurückgreift. Da hat die GEMA auch schon gesagt, die KünstlerInnen, die das damals geschaffen haben, die werden nicht richtig dafür entlohnt am Ende. Und da gab es dann ja auch den Fall, dass ich meine ChatGPT verklagt wurde, weil sie auf Songtexte zurückgegriffen hat und das nicht richtig urheberrechtlich angemerkt hat. Und da verschiebt sich vieles und ich würde dem auch zustimmen, dass der Wert von Kreativität einfach nochmal ein anderer wird, weil am Ende schaffen Menschen die Kreativität und die Innovation im Kreativen und die Innovation im Gesamtgesellschaftlichen. Und dass man das im Hinterkopf behält, ist ganz arg wichtig, finde ich.
Gunnar, wie sieht das dann an der Hochschule aus? Welche Haltung herrscht da so, vor allem unter den Studierenden zum Thema KI?
Also ich würde sagen, das ist dreigeteilt. Die einen sind eher so unkritische Anwender, die anderen sind vielleicht Verweigerer und die dritten sind dann so die Neugierigen. Diese Gruppe wächst. Den Verweigerern will ich das gar nicht vorwerfen. Das sind vielleicht diejenigen, die noch sagen, ich brauche einfach dieses Stück, mit dem ich arbeiten kann, wo ich zufassen kann. Und das ist etwas, was dann auch vielleicht die KI nicht kann, das Material spüren und schauen, welche Körperlichkeit lässt sich da jetzt rausholen. Aber es verschiebt sich eben ein bisschen von dieser Frage, das merken die Studierenden, glaube ich, gar nicht so richtig. Ich glaube, früher traten sie an und wussten nicht, kann ich das eigentlich? Also kann ich kreativ sein? Kann ich etwas gestalten? Kann ich mich in der Gestaltung zum Ausdruck bringen? Jetzt verschiebt sich die Frage in Richtung, will ich das? Also die Vorschläge kommen ja quasi automatisch, aber jetzt ist mehr die Frage, will ich das eigentlich? Und an der Stelle haben sie vielleicht noch gar nicht die eigentlich ursprünglich gestalterische Erfahrung, wie wir Erfahrung gemacht, wie wir das im klassischen Sinne kennen. Und dann fehlt ihnen ein bisschen so das Urteilsvermögen oder vielleicht das Zutrauen im eigenen Urteil. Und das verschiebt sich stark, aber in Hannover nennen wir das Meta-Creativity oder so eine Art kreative Meta-Cognition, dass wir über das eigene kreative Tun auch nachdenken. Und das wird durch KI jetzt nochmal stärker provoziert. Also welche Ressourcen habe ich? Was steht heute als Kreativer bei der Aufgabe in meiner Macht und was kann ich dann umsetzen?
Wenn wir jetzt noch eine letzte Frage haben, bevor wir in die Pause gehen, wenn Design vom Menschen ausgehen soll, welche Verantwortung haben denn dann Kreative, wenn sie mit neuen Technologien arbeiten?
Ich würde sagen, sie sind Übersetzer hin zum Menschen und dessen, was der Mensch braucht und will. Also vielleicht ein Beispiel. Ich glaube, das Ergebnis einer kreativen Leistung kann meinetwegen einmal eine Verweildauer sein. Also ich bin in diesem Ballettstück gerne und ich möchte eigentlich gar nicht, dass es aufhört. Oder es ist eine Einsicht. Und beides können Kreative eben gestalten. Und hier will ich gerne sein oder hier bin ich irgendwie jetzt inspiriert und habe eine Einsicht.
Ich würde sagen, an der Stelle machen wir nochmal eine Pause, natürlich mit Musik. Gleich schauen wir etwas in die Zukunft mit Franziska und Gunnar. Ihr hört Kreativ on Air hier bei Leibniz FM. Und wie hat sich die Kreativarbeit in den letzten Jahren verändert? Was kommt auf uns zu? Fragen, bei denen Franziska Schoch, Co-Geschäftsführerin vom Kreativnetzwerk, und Gunnar Spellmeier, Designer und Professor an der Hochschule Hannover, beantworten können, jetzt bei Kreativ auf Leibniz FM. Gunnar, was kann die Kreativwirtschaft konkret beitragen, wenn es um Themen wie Nachhaltigkeit oder gesellschaftlichen Wandel geht?
Ich würde vielleicht nochmal so drauf schauen, man beschreibt ja die Welt gerne als eine VUCA-Welt, also es ist ein Akronym für volatil, unsicher, komplex und ambig. Und ich glaube und bin überzeugt, dass kreative Spezialisten für den Umgang mit Ambiguität sind, also mit der Mehrdeutigkeit. Weil wir als Kreative, wir brauchen das Diverse, wie wir es eben schon gehört haben, das inspiriert, das ist Reichtum, das ist Multikulti. Und dann bedeutet das aber auch immer nicht nur das eine, sondern kann auch noch dies andere bedeuten. Und wenn man das gelernt hat, so zu denken und das wertschätzen kann, dann werden wir ambiguitätstoleranter. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Kreativen so in die Gesellschaft hineintragen können als einen großen Impact.
Direkt im Anschluss nochmal an dich, Gunnar. Welche Verantwortung siehst du da bei den Netzwerken, wie Kreativ zum Beispiel?
Na, ich glaube, die Verantwortung ist eben, nicht nur Kreative zusammenzubringen, sondern dann auch die Kreativen mit Vertretern der Wirtschaft und der Gesellschaft zusammenzubringen und denen vielleicht auch die zu ermutigen, hier gibt es diesen geschützten Raum, hier gibt es eine Professionalität im kreativen Tun und lasst uns mal was ausprobieren, da geht was.
Franziska, gerade was noch gar kein Thema war, Kreativ feiert dieses Jahr 15 Jahre Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Danke.
Hey. Was steht dieses Jahr bei euch so an?
Wir haben noch ganz viele verschiedene Projekte auf dem Zettel, die sich vor allen Dingen mit den Themen Diversität und Teilhabe auseinandersetzen. Wir haben ein langjähriges Projekt, das Inclusive Minds Lab. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema Diversity und Inclusion in kleinen und mittleren Unternehmen und mit der Frage, wie können wir mit kreativen Methoden in verschiedene Branchen reingehen, um da die Arbeitswelt diverser zu gestalten. Wir haben ein Projekt Die Vitrine. Da geht es darum, migrantische GründerInnen zu unterstützen, denen eine Fläche und eine Plattform zu bieten, um ihre Gründungen zu zeigen, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen. Und Dann haben wir natürlich das große Glück, von der Region Hannover und von der Landeshauptstadt Hannover auch gefördert zu werden in der Grundfinanzierung, sodass wir auch weiterhin verschiedene Netzwerkformate, Stammtische machen können, wo sich Kreative austauschen können, Workshops, wo sie Kreative professionalisieren können, aber auch Beratungsangebote, die wir ja zur Verfügung stellen können. Und mit Blick auf das kommende Jahr beschäftigt uns natürlich auch immer die Frage, wie sehen die Wahlen aus jetzt Ende des Jahres? Also dieses Jahr sind ja Kommunalwahlen in Hannover, also geht alle wählen, der Aufruf einmal nochmal raus, weil auch das, was da gewählt wird, was da rauskommt, wird am Ende unsere Arbeit und unser aller Leben verändern und mitbestimmen.
Und wenn wir die Zeit jetzt verdoppeln würden, also in den nächsten 15 Jahren, was würdest du dir wünschen, was sich in der Kreativwirtschaft verändert oder auch verbessert? Mhm. Und dazu auch direkt die Frage, wessen Unterstützung braucht es da?
Ich würde mir wünschen, dass die Wertschätzung für kreative Arbeit und für Kultur noch weiter steigt, dass alle verstehen, wie essentiell diese Dinge sind für Innovation, für Zusammenhalt, für Teilhabe, für Demokratiestärkung, aber am Ende auch für die Wirtschaft. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, wirtschaftliches Wachstum ist eben mehr als nur eine Zahl in Euro oder Dollar, sondern Wertschöpfung muss da, glaube ich, einfach größer betrachtet werden. Und das muss sowohl auf politischer Ebene stattfinden und verstanden werden und gefördert werden, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und gleichzeitig hoffe ich, dass wir als Netzwerk noch viele PartnerInnen und Mitglieder gewinnen können, die uns auf diesem Weg begleiten.
Wenn ich da anschließen darf, was, glaube ich, kreativ auch tut, jetzt besonders tut und getan hat, ist, dass sie Haltung inkubieren und die stärken. Und deswegen gibt es von manchen politischen Rändern eben die Gefahr, denen Haltung generell eine Gefahr darstellt und nicht passt. Und dann sehen wir eben das vielleicht wieder, was damals das Bauhaus erlebt hat, dass sie eben geschlossen werden. Deswegen geht wählen.
Wir kommen auch schon zur letzten Frage. Wenn wir immer noch weiter nach vorne schauen, was müssen Kreative in Zukunft mitbringen an Fähigkeiten und ihr habt es auch schon gesagt, an Haltung?
Also was Kreative ja sehr gut können, ist, sich schnell auf neue Gegebenheiten anpassen, sehr agil, flexibel zu sein. Ich glaube, diese Eigenschaften müssen sie auch weiter mitbringen und weiter ausbauen. Laut werden, auch immer wichtig, gerade wenn es darum geht, unsere Demokratie zu schützen und die Werte und die Haltung, wie Gunnar gerade schon angesprochen hat, zu schützen und zu vertreten und da ja laut zu bleiben und sich nicht unterkriegen zu lassen, auch von rechten politischen Rändern, die immer stärker werden leider, und genau, zusammenzuhalten und vor allen Dingen in dem Zusammenhang auch gemeinsames Arbeiten und Kollaboration über Konkurrenzdenken zu stellen. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein.
Ja, und ich glaube, sie müssen die Ambiguitätstoleranz, die ich eben erwähnt hat, pflegen und vermitteln. Also Ungewissheit ist der Normalzustand und der kann auch äußerst produktiv sein. Dann glaube ich, das Reflektieren über das eigene Denken und den eigenen kreativen Prozess, auch das wiederum als Fähigkeit verbreiten, aber auch als Fähigkeit selber pflegen. Human-centered, hatten wir ja schon drüber gesprochen, heißt ja im ersten Schritt auch empathisch verstehen, um was geht es eigentlich wirklich. Das sollten Sie stärker noch als Handwerk verstehen, nicht einfach pauschal als ein Gefühl. Und dann, glaube ich, ist Lernfähigkeit einfach eine Metakompetenz für Krisenfestigkeit. Und das sollten sich die Kreativen noch stärker zutrauen, als sie es bisher tun. Und das gehört eigentlich auch in die Gesellschaft als Botschaft.
Franziska und Gunnar, danke für eure Zeit und dass ihr hier wart. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ich würde sagen, das war ein sehr schönes Ende. Alle Infos, Updates und spannende Inhalte gibt es außerdem im Kreativ-Newsletter und auf Social Media. Bei uns @kreativ_netzwerk_Hannover. Kreativ on Air hört ihr jeden dritten Mittwoch im Monat. Bis dahin, ciao, ciao.